Assekurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assekurata Podcast. Mein Name ist Markus Kruse, ich bin Geschäftsführer der Assekurata. Und in unserem heutigen Podcast möchten wir einige regulatorische Aspekte im Bereich ESG durchleuchten. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Oliver Benz, Bereichsleiter für das Thema Nachhaltigkeit bei der Assekurata. Hallo Oliver.
Hallo Markus.
Ich hatte es gerade gesagt, heute geht es nochmal ein Stück weit um das Thema Regulatorik im Bereich ESG. Um genauer zu sein, geht es heute um das Thema PI auf der einen Seite und um die Ergebnisse einer Erhebung, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben zu diesem Thema. Vorweg, und damit würdest du mir auch sehr helfen, sollten wir vielleicht das Thema insgesamt nochmal einordnen. Worum genau geht es bei dem Thema PI?
Also bei den PIs oder PI-Indikatoren, die sind im Grunde ein Bestandteil der Offenlegungsverordnung. Offenlegungsverordnung oder auch Transparenzverordnung, da geht es eben um bestimmte Anforderungen an Finanzmarktteilnehmer, wie auch Versicherungsunternehmen, die zu Nachhaltigkeitsaspekten ihrer Produkte ja bestimmte Dinge offenlegen müssen. Und Teil dieser Verordnung sind auch Angaben, die gemacht werden müssen zu den sogenannten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Klingt das etwas hölzern? Im Grunde sollen Versicherer konkret darlegen, wie sich ihre Investments potenziell negativ auswirken, also wie sie zum Beispiel zum Klimawandel beitragen. Das sind Angaben, die gemacht werden müssen. Und diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen heißen eben auf Englisch Principal Adverse Impacts. Und kurz dafür ist das, ja, hat sich die Abkürzung PI etabliert. Und dieses Reporting, das gemacht werden muss, zu diesen sogenannten PIs ist jetzt nicht komplett neu. Das gibt es schon seitdem die Verordnung 2021 in Kraft getreten ist. Allerdings, was jetzt neu ist, seit Mitte letzten Jahres, also seit Mitte 2023, ist, dass bestimmte quantitative Informationen auch geliefert werden müssen. Also zu diesen PIs, zu diesen nachteiligen Auswirkungen, muss man jetzt nicht nur Prosatext schreiben, sondern auch bestimmte Kennzahlen veröffentlichen. Und das sind eben die sogenannten PI-Indikatoren. Die EU-Kommission hat da im Rahmen der technischen Regulierungsstandards zur Offenlegungsverordnung eben feste Indikatoren definiert. Und ja, das sind die sogenannten Principal Adverse Impact oder auch PI-Indicators.
Also Zielsetzung ist Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Genau.
Ich hatte es im Eingangsstatement angekündigt, wir haben eine Erhebung gemacht. Was haben wir jetzt genau erhoben in der Projektgruppe?
Wir haben uns im Grunde die Veröffentlichung zu diesen Indikatoren angeschaut. Also insgesamt hat die EU-Kommission 18 obligatorische und 46 fakultative, also freiwillige PI-Indikatoren definiert, zu denen man reporten muss. Mhm. Und zu diesem Reporting gehört einerseits auch qualitativ eben zu schreiben, was macht man eben, um diese Auswirkungen einzudämmen. Man muss auch was zu den Zielen berichten dazu. Aber wir haben uns vor allen Dingen eben auf die Kennzahlen, also auf die sogenannten Metrics oder Metriken zu diesen Indikatoren konzentriert. Und es wurden, wie schon gesagt, 18 obligatorische, also verpflichtende Indikatoren definiert von der EU, wozu dann auch alle Versicherer, die eben unter diese Offenlegungsverordnung fallen, entsprechend dann berichten müssen. Und dazu gehören jeweils ökologische, aber auch soziale Indikatoren. Zu den ökologischen Indikatoren gehören beispielsweise die Treibhausgasemissionen der Investments, einmal absolut und einmal auch im Verhältnis zu der Investmentsumme sozusagen. Das ist der sogenannte Carbon Footprint. Dazu gehören auch andere Größen, wie zum Beispiel Anteil der Investments im Bereich der fossilen Energien. Und daneben gibt es eben auch soziale Indikatoren, die berichtet werden müssen. Und dann kann man es nochmal kategorisieren. Der Großteil der PI-Indikatoren muss für Investments in Unternehmen veröffentlicht werden. Es gibt aber auch Indikatoren, die sich auf andere Anlageklassen wie Staaten oder Immobilien beziehen.
Wir hatten es gerade gesagt, Zielsetzung dieser ganzen Übung ist im Prinzip Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher. Dann jetzt die nächste Frage, wo würde ich die überhaupt finden, diese Informationen, wenn dann Transparenz geschaffen werden soll?
Ja, das ist so ein bisschen die Theorie dahinter. Also um vielleicht nochmal den regulatorischen Kontext noch weiter zu schaffen. Wir hatten ja auch die Erweiterung IDD,
ja.
Wonach eben Vermittler, Kundinnen und Kunden zu Nachhaltigkeitsthemen beraten müssen beziehungsweise deren Nachhaltigkeitspräferenzen einholen müssen. Und im Rahmen dieser IDD-Präferenzabfrage wurden ja drei Kategorien, kann man es mehr oder weniger nennen, gebildet. Man muss eben erörtern, ob die Kundinnen und Kunden bestimmte ökologische Ziele gerne investieren möchten mit ihren Finanzprodukten, ob sie grundsätzlich Nachhaltigkeitsziele damit verfolgen oder, und das ist die dritte Kategorie, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt werden sollen. Und das sind eben genau diese PIs. Also wenn man die beiden Verordnungen, die IDD und die Offenlegungsverordnung, mal im Kontext sieht, dann könnte man sagen, dass diese PI-Berichterstattung nach der Offenlegungsverordnung eben den Vermittlerinnen und Vermittlern dabei helfen soll, ihre Kunden besser dazu zu beraten, vor allen Dingen eben diejenigen, die sagen, ja, diese negativen Auswirkungen, diese PIs, die sind mir wichtig. Und dementsprechend müssen Versicherer natürlich diese Daten auch veröffentlichen, sodass sich Interessierte Vermittler und Kunden die Daten anschauen können, einerseits in den Produktunterlagen, aber vor allen Dingen auch auf der Website des Versicherers. Da müssen diese Publikationen eben gemacht werden. Wichtig ist noch zu sagen, dass die Offenlegungsverordnung und damit das PI-Reporting nur für Versicherungsanlageprodukte gilt. Ja. Das sind eben nicht alle Versicherungsprodukte, sondern nur solche, die einen ja, kapitalbildenden Charakter haben, also einen Anlagecharakter. Und damit sind insbesondere Lebensversicherer von diesen Reporting-Pflichten betroffen.
Okay, das heißt also, idealtypisch bringt Beraterin oder Berater das Thema dann auch mit in das Beratungsgespräch ein und es wird Bestandteil dessen.
Ja, so wie gesagt an dieser Stelle die Theorie.
Ja, okay. Jetzt ging es bei uns nicht um das Thema Beratungsgespräch, sondern uns hat grundsätzlich interessiert und da jetzt die Frage, was haben wir genau untersucht?
Also wir haben uns, wie gesagt, diese Publikationen alle mal angeschaut. Wir haben insgesamt 63 Publikationen von verschiedenen Versicherern gefunden, die wir auswerten konnten. Das sind jetzt nicht alle Lebensversicherer, die dazu publiziert haben. Das liegt daran, dass ein kleiner Teil der Lebensversicherer auch gesagt hat, sie berücksichtigen diese PIs eben nicht. Also sie haben vielleicht keine Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Kapitalanlage. Dann haben sie quasi den Opt-out gezogen und gesagt, wir machen dieses Reporting nicht, weil wir das eben nicht berücksichtigen. Ja. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Und dann gibt es eben noch die Versicherer, die eben keine Versicherungsanlageprodukte anbieten. So, und wenn man diese mal rausfiltert, dann hat man eben eine Summe von 63 Publikationen, die wir uns angeschaut haben. Und in diesen Publikationen haben wir uns einerseits angeschaut, wie der Abdeckungsgrad ist der Indikatoren. Also wir sind der Frage mal nachgegangen, inwiefern können Versicherer überhaupt zu welchen Indikatoren Daten berichten? Und die andere Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie aussagekräftig ist dieses Reporting eigentlich? Also inwieweit können diese Veröffentlichungen, die zu diesen Indikatoren gemacht werden, denn auch zu der Einschätzung eines Lebensversicherers nach ESG-Aspekten beitragen?
Das heißt, mehrheitlich seid ihr fündig geworden, diese Opt-out-Variante, die du angesprochen hast, war dann nur vereinzelt irgendwo anzutreffen.
Ja.
Das heißt, grundsätzlich konntet ihr euch mal einiges anschauen. Was sind denn jetzt die zentralen Ergebnisse eurer Betrachtung?
Ja, man kann zunächst mal sagen, zur Abdeckung, dass die bei den obligatorischen 18 PIs sehr, sehr gut ist. Also die allermeisten Versicherer, die wir uns angeschaut haben, konnten auch zu allen 18 PIs, die verpflichtet berichtet werden müssen, eben auch ja, Informationen liefern. Also wir haben uns, wie gesagt, 63 Versicherer angeschaut. Das waren in den meisten Fällen irgendwo 60 oder 61 Versicherer, die da Werte hatten, teilweise auch wechselnd. Also man kann sagen, nur in Einzelfällen gab es da mal tatsächlich Lücken in der Berichterstattung. Was man dann aber einschränkend sagen muss, ist, dass es doch große Unterschiede gab, was die Datenabdeckung innerhalb der Indikatoren angeht. Also soll sagen, zu den allermeisten Indikatoren wurde etwas berichtet. Die Frage war dann immer nur, wie viel Substanz dahinter steht. Also bei den Treibhausgasemissionen ist es beispielsweise so, dass dort auch in der Regel für die allermeisten börsennotierten Unternehmen, in die man investiert, dass da auch Daten vorliegen. Diese Daten kaufen sich Versicherer in der Regel extern ein von bestimmten ESG-Datenanbietern. Und da ist eigentlich die Abdeckung innerhalb von diesem Indikator relativ gut, sodass man sagen kann, die meisten Unternehmen, in die man investiert hat, deren Daten werden auch erfasst. Ja. Dann gibt es aber andere Indikatoren. Es gibt zum Beispiel einen Indikator, der nennt sich Emissionen in Wasser, also Emissionen im Sinne von Schadstoffen, die jetzt zum Beispiel ins Wasser gegeben werden von diesen Investmentunternehmen oder ja, Unternehmen, in die investiert wird. Und da liegt dann der Anteil der Datenabdeckung im einstelligen Prozentbereich. Also da hat man nur von einem Bruchteil der Unternehmen, in die man eigentlich investiert, bekommt man überhaupt Daten geliefert zu dem Thema. Und solche Angaben sind dann natürlich weniger verlässlich.
Ja.
Also, bei den fakultativen, also den freiwilligen Indikatoren, da sieht es anders aus. Dazu muss man sagen, dass die Versicherer nur zu insgesamt zwei von diesen fakultativen Indikatoren berichten müssen. Also aus diesen 46 Stück können sich die Versicherer zwei aussuchen, einen ökologischen und einen sozialen. Sie können natürlich, wenn sie möchten, freiwillig zu noch mehr berichten, aber unsere Erhebung zeigt, dass die meisten dann tatsächlich nur zu diesen zweien dann auch berichten. Und das ist durch die Bank weg sehr verschieden, welche da gewählt werden. Es gibt einen, der hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, das ist ein ökologischer Indikator, und zwar der Indikator Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen umsetzen. Da machen doch die meisten Unternehmen Angaben zu diesem Indikator. Mhm. Bei den restlichen ist es doch sehr, sehr breit verteilt, sodass man ja zu den meisten fakultativen Indikatoren immer nur so ein oder zwei Unternehmen findet, die überhaupt dazu berichten.
Mhm. Jetzt zeichnest du in der Summe ein recht heterogenes Bild, was die Datenlage dort anbetrifft. Wie sah dann eure Auswertung aus im Detail?
Ja, wir haben da natürlich mal sind hingegangen und haben insbesondere im Bereich der obligatorischen Indikatoren, also der obligatorischen PIs, wo fast jedes Unternehmen berichtet hat, diese haben wir statistisch ausgewertet. Das heißt, wir haben ganz klassisch Durchschnittswerte gebildet und auch natürlich Maxima und Minima und weitere statistische Maße wie Quantile berechnet und das alles mal gerankt. Und so kann man theoretisch einmal schauen, wo sich jeder einzelne Versicherer einordnet. Also theoretisch kann man dann irgendwo sagen, man hat einen Durchschnitt. Mhm. Und Versicherer können dann im Verhältnis zu diesem Durchschnitt dann gut oder schlecht dastehen. So die Theorie, aber praktisch ist das gar nicht so leicht, da es doch wirklich größere Limitationen gibt bei dieser Analyse.
Die im Detail wären?
Also im Kern kann man sagen, gibt es drei Probleme, Herausforderungen, die Vergleichbarkeit dieser Daten einschränken. Das erste hatte ich eben schon so ein bisschen angesprochen, das ist die Datenabdeckung. Also wie schon erwähnt, gibt es teilweise Indikatoren, wo einfach nur ein ganz kleiner Teil der Investments eigentlich reinfließt und dann steht das Ganze natürlich auf sehr wackeligen Beinen in der Auswertung. Das zweite ist, dass Versicherer, wie auch schon gesagt, Datenanbieter nutzen, externe Datenanbieter. Und je nachdem, welche Datenanbieter genutzt werden, kann es auch da natürlich Unterschiede geben. Also diese PI-Indikatoren, die können sich dann auf Basis verschiedener Erhebungs- oder Berechnungsgrundlagen ergeben. Ein klassisches Beispiel ist ein sozialer Indikator. Da geht es um Verstöße gegen den sogenannten UN Global Compact. Das ist ein Rahmenwerk, zu dem sich Unternehmen verpflichten, wo es beispielsweise um die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten geht. Und da ist es so, dass die Verstöße dagegen natürlich gar nicht so leicht rauszufinden sind. Also der Anteil von Unternehmen, die dagegen verstoßen im Portfolio, da ist man natürlich auf externe Datenzulieferungen zugewiesen. Und da können verschiedene Datenanbieter auch zu verschiedenen Einstufungen kommen, wie viele Unternehmen das dann am Ende sind, die dagegen verstoßen. Hm. Das ist so das zweite Thema. Aber ich glaube, das dritte und wichtigste Thema ist tatsächlich die sogenannten Bezugsgrößen, wenn man jetzt prozentuale Indikatoren hat. Das ist aber, glaube ich, auch das Problem, was sich am besten heilen lässt. Es ist nämlich so, dass bei vielen Indikatoren ja relative Zahlen gebildet werden. Also es ist irgendwo klar, viele der Indikatoren müssen natürlich im Verhältnis zu der Investmentgröße betrachtet werden. Wenn ich jetzt beispielsweise den Carbon Footprint mir anschaue, also den CO2-Fußabdruck, dann teile ich ja die Emissionen des Portfolios durch die Größe des Portfolios, vereinfacht gesagt. Mhm. Denn klar, wenn ich jetzt die absoluten Emissionen vergleiche, dann ist natürlich ein sehr, sehr großer Versicherer mit vielen Kapitalanlagen, hat mehr Emissionen in seinem Portfolio als jetzt ein kleinerer. Deswegen muss ich das Ganze ins Verhältnis setzen. Und da haben sich so zwei Vorgehensweisen rauskristallisiert. Es gibt Versicherer, die teilen dann in dem Fall die gesamten Emissionen durch ihre gesamte Kapitalanlage, also die kompletten Assets under Management nutzen sie als Bezugsgröße. Und andere Versicherer, die teilen das nur durch den Anteil der Kapitalanlage, für den entsprechende Daten vorliegen. Also beispielsweise jetzt nur für die Gesamtinvestition in Unternehmen, für den man auch CO2-Daten hat. Und das sind natürlich dann am Ende ganz verschiedene Zahlen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zwei Unternehmen mit theoretisch den gleichen Emissionen, also mit dem gleichen Zähler in dem Bruch, wenn man so möchte, und ich habe dann zwei ganz verschiedene Nenner, dann kann sich diese Kennzahl auch mal gut und gerne um den Faktor 3 ändern. Und da habe ich natürlich ein extremes Problem der Vergleichbarkeit. Und das ist so, glaube ich, das Problem mit dem größten Hebel. Aber ich sagte auch schon, das lässt sich auch perspektivisch am leichtesten irgendwo korrigieren, wenn man sich da einfach auf einen einheitlichen Standard einigen würde. Also nach unseren Recherchen ist das so 50-50. Teilweise nutzen Versicherer das eine, teilweise das andere. Aber auch nur gut die Hälfte der Versicherer schreibt überhaupt, welchen Ansatz sie da verwendet. Und das ist natürlich dann auch schwierig in der Auswertung, wenn man gar nicht weiß, welche Bezugsgröße wurde eigentlich genutzt.
Jetzt hast du mir teilweise schon die nächste Frage beantwortet, die wäre nämlich gewesen, gibt es da keine Standardisierung für so etwas? Aber wenn ich das gerade richtig mal so zwischen den Zeilen gelesen habe, hättest du zumindest die Erwartungshaltung, dass sich da in Zukunft in dem Bereich etwas tut, dass es standardisiert wird.
Ja, also das wäre schon meine Erwartungshaltung. Die EU-Kommission arbeitet auch gerade an einem Update von diesen Indikatoren und da ist das natürlich ein Problem, was auch erkannt wurde und was auch behoben werden soll in Zukunft.
Ja. Das war jetzt nicht nur ein Problem, was du geschildert hast, sondern das waren noch ein paar mehr Probleme. Deswegen die nächste Frage. Kann man Status quo den Zahlen denn überhaupt was entnehmen, deiner Meinung nach?
Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, es gibt doch große Limitationen. Das heißt, was man jetzt nicht tun sollte, ist diese Daten einfach mal alle nehmen und irgendwo ranken und ein Ranking zu jedem Indikator machen, in Anführungszeichen blind. Das geben die Daten unserer Ansicht nach nicht her. Ich glaube, es gibt dennoch Erkenntnisse, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Also gerade bei weit verbreiteten Indikatoren wie dem CO2-Fußabdruck, wo jetzt auch so eine gewisse Standardisierung im Markt einsetzt, wo auch die Datenbasis relativ homogen und breit einfach ist, das lässt sich zumindest ansatzweise einordnen, wenn auch nicht mit allerletzter Genauigkeit. Das merkt man auch so ein bisschen in der Datenanalyse. Wir haben das natürlich auch mal gemacht, dass wir verschiedene Stichproben gebildet haben, nämlich eben genau die Versicherer, die die verschiedenen Bezugsgrößen bilden. Also wir haben einmal Versicherer geclustert, die die gesamte Kapitalanlage im Nenner nehmen und auf der anderen Seite auch die Versicherer, die nur den Teil nehmen, für den Daten vorliegen und dann auch mal statistisch ausgewertet, wie groß die Unterschiede sind. Und das ist zum Beispiel so, dass jetzt in dem konkreten Beispiel des CO2-Fußabdrucks, dass es da gar keine so großen Unterschiede gibt. Also der Durchschnitt ist in beiden Stichproben bei rund 250 bis 300 Tonnen CO2 pro Million Euro investiert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Versicherer habe, der irgendwo bei 1.000 oder 2.000 Tonnen CO2 pro investierter Million liegt, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass das Portfolio doch relativ CO2-intensiv ist. So, das ist so eine Sache. Und das andere ist, es gibt durchaus auch ein paar Indikatoren, die idealerweise auf Null sein sollten, auf 0% oder zumindest in Zukunft in Richtung Null gehen sollten. Da kann ich mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt beispielsweise einen Indikator für Investments in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind. So, und wenn man jetzt irgendwo sagt, man möchte sich klimaneutral aufstellen in seinem Portfolio, dann ist das natürlich ein Indikator, der gegen Null gehen sollte in Zukunft. Da gibt es auch soziale Themen, beispielsweise der Anteil von Investments in Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder auch Anteil der Unternehmen, die in umstrittene Waffen investieren. Mhm. Also das sind Indikatoren, wo man sagen kann, idealerweise sind diese Werte heute schon auf Null. Da gibt es auch viele Versicherer, bei denen das 0,0% sind. Und jeder, der jetzt gerade weit über diesem 0%-Wert liegt, der sollte vielleicht da doch nochmal genauer ins Portfolio reinschauen.
Jetzt haben wir uns viel darüber unterhalten, welche Herausforderungen man als Projektgruppe hat, wenn man versucht, da eine entsprechende Analyse zu fahren und einen Marktüberblick zu schaffen. Wir hatten eingangs aber ja auch die Perspektive, wenn wir uns nochmal an die Zielsetzung erinnern, was soll damit eigentlich bezweckt werden, nämlich Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher herzustellen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive in der Ecke. Deswegen würde mich jetzt nochmal grundsätzlich auch in beide Richtungen interessieren, aus deiner Sicht. Was muss sich denn in Zukunft ändern, damit diese Informationen wirklich auch besser verwertbar sind?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass eine gewisse Standardisierung einkehrt, ob das jetzt von der EU vorgegeben wird oder ob sich da ja ein Standard in der Branche etabliert, sei dahingestellt. Ich glaube, es ist natürlich einfacher, wenn die EU da konkrete Vorgaben auch macht, aber insbesondere diese Bezugsgrößenproblematik, die ja auch für die großen Unterschiede verantwortlich ist, die ließe sich dadurch dann eben lösen.
Ja.
Bei hoffentlich so oder so gleichzeitig besser werdender Datenlage, auch durch die CSRD-Berichterstattung, wird es mehr Informationen geben, auf die Investoren wie Versicherer zurückgreifen können. Das wird sich wahrscheinlich dann so ein Stück weit mit der Zeit selber heilen. Insofern bin ich da mal optimistisch, dass allein deswegen die Daten besser genutzt werden können. Was noch dazu kommt, ist, dass aus unserer Sicht jetzt aus der Analyse heraus könnten Versicherer durchaus ein Stück weit mehr tun, dass diese Informationen auch besser zu finden sind. Also wir mussten ja auf manchen Websites der Versicherer doch sehr intensiv suchen, um diese PI-Statements zu finden. Mhm. Idealerweise findet man die als Kunde, wenn einen das Thema interessiert, doch sehr leicht über entweder die Suchfunktion oder natürlich auch auf den Produktseiten, dass die dort wirklich gut sichtbar platziert werden und man nicht ja in den Tiefen der Website danach suchen muss.
Ja. Bei all der geschilderten Komplexität, was würdest du Vermittlerinnen und Vermittlern raten, die ja nun schon in der wichtigen Funktion sind, auch dieses Thema zu übersetzen für den Verbraucher? Also wenn ihr schon Schwierigkeiten in der Recherche und in der Zusammentragung dieser Daten habt, die euch tagtäglich damit beschäftigt, was würdest du einem Vermittlerin oder einem Vermittler sagen, wie sie damit umgehen sollen?
Ja, ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Also es ist, wie gesagt, an sehr, sehr viele Herausforderungen geknüpft. Dennoch sind die PIs ja unmittelbar verknüpft mit der Präferenzabfrage nach IDD. Und wenn man jetzt gut oder vielleicht noch besser als zum derzeitigen Zeitpunkt eben nach dieser IDD-Anforderung beraten möchte und den Kundinnen und Kunden auch was zu den nachhaltigen oder negativen nachhaltigen Auswirkungen in der Kapitalanlage der Versicherer erklären möchte, dann kann man diese PIs doch perspektivisch auch nutzen. Also man sollte sich meiner Ansicht nach damit auseinandersetzen, ohne jetzt hinzugehen und diese Indikatoren in Anführungszeichen blind zu ranken und zu sagen, der Versicherer ist jetzt irgendwo 3 Plätze höher als der andere, weil, wie gesagt, das gibt die Datenlage nicht her. Aber ich glaube, im ersten Schritt, sich damit auseinanderzusetzen, sich mal so ein PI-Statement von Versicherer durchzulesen, das kann nicht schaden. Andererseits sehe ich dabei auch die Anforderung an die Versicherer, entsprechend ihre Vertriebe da zu schulen und zu unterstützen und auch natürlich auf Makler zuzugehen und ihnen Informationen an die Hand zu geben und ihnen mitzugeben, wie sie das Ganze einordnen können. Aber ich glaube, schlussendlich lässt sich auch nochmal sagen, dass man jetzt vielleicht im Vertrieb nicht allzu stark darauf schauen sollte, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Man sollte es irgendwo einordnen können. Aber ich glaube, gerade umfangreichere Prüfungen wie auch Nachhaltigkeitsratings oder tiefergehende Analysen geben da doch ein viel, viel klareres Bild, wie es jetzt um die Nachhaltigkeit eines Versicherers bestellt ist, als jetzt einzelne PI-Indikatoren.
Ich glaube, mit dem Punkt sollten wir dann auch für heute schließen. Ich glaube, das war jetzt nochmal ein wichtiges Statement auch zum Abschluss unseres Podcasts, was den Blick in die Zukunft anbetrifft und vor allen Dingen auch noch die Herausforderungen, die in dem ganzen Thema liegen, damit, wenn es die Zielsetzung ist, Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen, dieses Ziel dann auch perspektivisch erreicht wird. Oliver, an dich ein ganz großes Dankeschön für die sehr verständliche Erklärung dieser komplexen Materie und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald, tschüss.
Tschüss zusammen.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assicurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse. Thank you.